Also vielen Dank für diese Einladung. Es ist eine große Ehre für mich, heute hier zu sein. Und für mich ist es besonders interessant, so viele Menschen und so viele Kinder hier zu sehen. So viele Menschen, die PMSD haben, die zusammen spielen, interagieren. Also es ist wirklich gut und schön zu sehen. Ich bin eine Ärztin für Menschen mit geistiger Behinderung und ich arbeite in Groningen, das ist im Norden der Niederlande. Ich möchte etwas über Luke erzählen und Luke, der zeigt uns etwas über die intellekt- und adaptive Funktion und die Entwicklung, Kommunikation, somatische Probleme und wie man sie erkennt. Also ich hoffe, ich kann mich hier klar ausdrücken und ich hoffe, ich werde erklären können, dass alle diese Themen verbunden sind. Luke ist 8 Jahre alt und er hat eine leichte bis mittlere geistige Behinderung. Er kann nicht sprechen. Luke ist ein sehr süßes und freundliches Kind mit dem Phelan-McDermid-Syndrom. Er kältet sich regelmäßig, ist aber ansonsten bei guter Gesundheit. Also in letzter Zeit haben die Eltern festgestellt, dass er weniger mit anderen Kindern spielt, seine Pflegerbetreuer ignoriert und wütend reagiert, wenn man ihn anspricht. Dann gucken wir uns mal die intellektuelle Störung an und Funktionsfähigkeit. Also hier gibt es Probleme in der intellektuellen Funktionsfähigkeit. Also hier geht es um die Intelligenz, um die Funktionsweise des Gehirns. Hier geht es um eine IQ unter 70 bis 75%. 100% ist der IQ der Allgemeinbevölkerung. Also hier haben wir adaptive Verhaltensfähigkeit, also die können eingeteilt werden in konzeptionelle Fähigkeiten, soziale Kompetenzen und praktische Fähigkeit, also konzeptionelle Fähigkeiten. Hierbei handelt es sich um die Sprache, die Zeit, die Zahlenkonzepte, soziale Kompetenzen, das kennen Sie alle. Hier geht es um die Interaktion mit der Familie, mit anderen, Selbstwertgefühl, die Fähigkeit, Regeln zu befolgen. Und dann praktische Fähigkeiten, hier geht es darum, um die Körperpflege, wie man die Haare bürstet, Reisen und wie man mit Geld zum Beispiel umgeht. Es gibt unterschiedliche Schweregrade hier der geistigen Behinderung. Also hier gibt es Lernschwierigkeiten, hier hat man einen IQ von 70 bis 85 oder es gibt auch das Entwicklungsalter, viele von Ihnen kennen das Entwicklungsalter Ihrer Kinder. Luke, hier haben Sie eine große Kluft, also ich meine, es ist sehr schwierig herauszufinden, wie es mit dem Entwicklungsalter aussieht. Ein vierjähriges Kind schickt man nicht in den Ballettunterricht, der auf der anderen Seite der Stadt stattfindet. Und wenn das Kind jedoch älter ist, dann würde man das tun. Also es gibt unterschiedliche Tests, die hier durchgeführt werden können in unterschiedlichen Formen und diese Tests, die kann man an einem ganz jungen Alter durchführen oder auch erst im Erwachsenenalter. Und hier gibt es verbale Tests und auch nicht verbale Tests. Das ist für uns sehr wichtig, also nonverbale Tests. Ich weiß nicht, ob Sie alle noch wach sind nach diesen ganzen Präsentationen, aber das heißt, ich werde Sie testen. Hier, das ist WISP. Und hier müssen Sie natürlich diese logische Reihe fortsetzen. Und Sie können sich das Symbol unten aussuchen. Also, wer denkt, dass Symbol 1 die Antwort ist? Symbol 2? Symbol 3? 4? Und 5? Naja, also ich sehe die Gruppe und ich sehe, dass kaum ein Elternteil irgendwie sich getraut hat, etwas zu sagen. 2 ist richtig. Also jetzt wissen Sie, dass Stress ein Einflussfaktor ist. Also Stress hat einen Einfluss auf die geistige Funktion. Also wenn man gestresst ist, dann kann man nicht lang genug nachdenken und man muss sofort antworten. Und das ist Stress. Und Sprache ist natürlich auch wichtig. Wenn man eine Sprache nicht versteht, dann kann man keine richtige Antwort geben. Dann haben wir die Motorik, zum Beispiel einen Stift halten können oder etwas auf einen Schrank stellen. Und wenn man zu jung ist, emotional einen Test durchzuführen, dann kann man keine richtige Antwort geben. Und dann haben wir auch die adaptiven Tests. Also wenn ein Mensch eine kognitive Fähigkeit hat, die sich unter 2 Jahren befindet, dann sollte man keine kognitiven Tests durchführen. Also hier guckt man sich dann die adaptive Funktion an. Es gibt unterschiedliche Tests hier, die durchgeführt werden können. Hier geht es darum, dass man versucht, mit den Menschen in Interaktion tritt und sie sich genau anguckt. Bei Kognitiv, in diesem Fall, müssen die Testpersonen selber handeln und selber etwas ausführen. Warum ist dies wichtig? Warum ist es wichtig, dass man Tests durchführt bezüglich der geistigen Entwicklung? Weil man dann der Person das Richtige beibringen kann. Lernen ist einfach. Man lernt von anderen, von der Umgebung. So dann vor allem Kinder. Kinder mit einer geistigen Behinderung, die machen das genauso, aber vielleicht mit in kleineren Schritten und vielleicht dauert es länger. Es ist sehr wichtig, dass man diese Fähigkeiten aber aufrechterhält, die gelernten Fähigkeiten, und deshalb wiederholen wir sie. Und je schwerer die geistige Behinderung, desto kleiner die Schritte und desto mehr muss man die Fähigkeiten wiederholen. Und das bedeutet, man muss auch die Fähigkeiten verstärken, indem man sie belohnt. Also Belohnung ist hier sehr wichtig. Hier ist ein Beispiel, wenn Sie lernen, jemanden beibringen wollen, die Zähne zu putzen, dann ist das nur ein Bild. Also man sieht nicht, wie die Zähne geputzt werden. Also wenn wir hier etwas hinzufügen will, dann erklärt man, dass man Zahnpasta verwenden muss, eine Zahnbürste, dass man ausspucken muss, die Zahnpasta. Aber wenn man den Zahnarzt sehr glücklich machen will, dann müssen wir alles in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten erklären. Also hier gibt es 2 unterschiedliche Arten des Lernens. Hier haben wir Lernen durch Erfahrungen. Und eine Mutter hat der Tochter ein Tuch zum Abdrucken gegeben. Und das Mädchen, die macht sehr viel kaputt, die Gläser, die Teller und alle lachen zusammen, weil es ja es ist ein sozialer Moment und man lernt viel dabei. Und nach einer Weile macht die Tochter nicht so viel kaputt und die Tochter, die verbessert ihre Motorik und die Mutter, die unterstützt die Tochter dabei. Also das ist wirklich eine tolle Art zu lernen. Lernt durch Erfahrung. Und dann haben wir fehlerfreies Lernen. Und in dem Fall geht es dabei, keine Teller kaputt zu machen. Also wenn man jemanden fragt, bittet, den Ball in einen Kreis zu schmeißen, dann kann man den Ball herbeibringen. Also hier hat man Reizüberblendung und Reizüberflutung. Wenn man den Unterschied zwischen einem Löffel und einer Gabel herausfinden will, dann macht man das mit Farben. Und nach einer Weile sorgen wir dafür, dass beide die gleiche Farbe haben, aber trotzdem kann die Person den Unterschied zwischen Gabel und Löffel erkennen. Hier gucken wir die Buchstaben und wir verwenden die Tiere, um zu lernen. Und Katie hat auch über Katzen gesprochen. Hier haben wir nochmal C für Katze und S für Schlange. Und nach einer Weile gucken wir uns die Tiere nicht mehr an, sondern wir sehen die Buchstaben und deren Form. Und dann haben wir die Überlagerung. Und hier geht es darum, dass wir zwei untere Reize verwenden. Also wenn wir lernen wollen, dass wir eine heiße Schokolade haben, dann haben wir hier die Farbe Rot und das Piktogramm. Und nach einer Weile verwenden wir keine Piktogramme mehr, wir verwenden nur das Wort heiß. Luke redet nicht. Er kann nicht sprechen. Also Kommunikation und Sprache ist sehr wichtig. Wird auch in der Richtlinie thematisiert. Sie haben diese Richtlinie. Ich denke, hier wurde sehr gute Arbeit geleistet. Hier haben wir einen Unterschied zwischen verbale und nicht verbale Kommunikation. Hier geht es auch um Gesten und um Gesichtsausdrücke. Hier haben wir auch expressive und rezeptive. Expressiv bedeutet, dass man spricht, und rezeptiv bedeutet, dass man verstanden hat, was man gehört hat. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es viele Probleme gibt mit der Sprache und mit dem Reden. Und hier sieht man den Unterschied zwischen Personen mit einer Deletion und mit der Shank-3-Variante. Hellgrün ist Shank-3-Variante. Diese Menschen, die können einfach reden und sogar einfach ganze Sätze sprechen. Und das ist auch ganz interessant. Hier haben wir das Alter, an dem die Kinder zum ersten Mal sprechen. Also manche fangen mit 8 Monaten an, aber manche Kinder fangen erst mit 8 Jahren an, ihre ersten Worte auszusprechen. Also das bedeutet, dass wir sehr, sehr, sehr geduldig sein müssen. Leider gibt es ja auch eine Regression, Rückschritte, also 40% der Menschen mit vielen McDermott-Syndrom, die verlieren die Sprache werde, aber können diese dann auch wiedererlangen. Das passiert meistens in der frühen Kindheit, und die Eltern berichten, dass das Verständnis besser aufrechterhalten werden kann als das eigentliche Sprechen. Also was hat einen Einfluss auf die Sprache? Wir haben bereits über einen Unterschied zwischen der Shank-3-Variante und der Deletion gesprochen, aber auch das Entwicklungsalter ist important. Wenn wir eine schwere Behinderung haben, dann hat es auch einen Einfluss auf die Sprache. Natürlich ist das Umfeld auch wichtig. Wenn keiner mit einem redet, dann fängt man selber nicht an zu reden. Und deshalb sollte man von Beginn an mit den Kindern sprechen. Dann haben wir natürlich auch somatische körperliche Einflüsse. Wenn man nicht hören kann, dann kann man auch nicht gut reden. Oder wenn man eine Hypotonie hat, dann sind die Muskeln im Mund, verhindern eine gute Aussprache. Und wenn eine Person von anderen Personen nicht verstanden wird, dann gibt es keine so große Interaktion. Was kann man in diesem Fall machen? Also man muss so schnell wie möglich intervenieren, eingreifen. Man muss kommunizieren auf einer Ebene, die der Gegenüber verstehen kann. Man kann auch augmentative Kommunikation verwenden. Und das bedeutet, dass man Zeichensprache verwenden kann. Inge hat bereits gesagt, dass wir gesehen haben, dass viele Leute hier mit Zeichensprache kommunizieren. Das ist super. Man kann auch Piktogramme verwenden oder Sprache im Computer. Kurz gesagt, unsere Empfehlung ist, dass man immer Hörtests durchführen sollte, und dass man multidisziplinär handeln soll. Und was sehr wichtig ist, ist, dass man beginnen sollte, bevor die ersten Worte überhaupt gesprochen werden. Die Eltern müssen hier eine große Arbeit leisten. Und es ist sehr wichtig, dass man versteht, wenn man einen Computer verwendet, die Sprachentwicklung nicht verzögert. Und man sollte immer mit dem Sprachtherapeuten eng zusammenarbeiten. Also die Kommunikation mit dem Arzt ist auch immer schwierig. Inge hat das bereits angesprochen.
Also beim Arzt ist es auch so, die Ärzte haben nie Zeit. Sie kennen das Kind nicht genau, sie kennen die Syndrome nicht. Und für sie als Eltern oder Betreuungsperson ist es, dass sie sich immer gut vorbereiten müssen auf die Arztbesuche oder die Personen, die eben mit dem Kind zum Arzt gehen. Sie müssen auch das Kind darauf vorbereiten. Sie müssen verstehen, warum, also die vier W-Fragen, wie, wann, wo, warum, welche Medikamente zum Beispiel. Und versuchen Sie, die Symptome auszudrücken, nicht in der Diagnose. Wenn Sie in der Diagnose spricht, verwirrt das den Arzt nur. Aber erklären Sie einfach, was die Symptome sind. Er hat Fieber, ich mache mir Gedanken. Und das ist für die Ärzte viel einfacher zu verstehen als Diagnose. Auch ich spreche mit den Ärzten und erkläre ihnen, bitte seien Sie ganz einfach, sprechen Sie mit den Menschen auf einem normalen Level, sprechen Sie nicht zu kompliziert, nehmen Sie sich die Zeit für die Patienten und hören Sie den Patienten zu, das ist evidenzbasiert, denn das Wissen der Eltern ist so wichtig, da ist auch viel Intuition dabei. Die Eltern kennen ihre Kinder, sie wissen, wie sich ein Kind verändert, sie wissen, dass die Eltern kennen das Syndrom vielleicht besser als der Arzt und sie wissen viel mehr über das Kind und oft auch über das Syndrom. Was sage ich den Ärzten? Hören Sie auf die Eltern. Sie können das hier verwenden, um anderen Menschen, vielleicht sogar ihrem Kind, vielleicht auch anderen Betreuungspersonen, um zu erklären, was passiert, wie es dem Kind geht. Kommen wir zurück zu Luke. Er ist also ab und zu erkältet. Kommen wir zu seiner Gesundheit. Also die Prävalenz von Krankheiten bei Menschen mit geistiger Behinderung ist, unterscheidet sich von der Prävalenz von Krankheiten in der allgemeinen Bevölkerung. Und hier sehen wir zum Beispiel die Zahlen bei chronischen Krankheiten. Die gepunkteten Linien sind Menschen der allgemeinen Population und der allgemeinen Bevölkerung. Und wir sehen hier, dass es in jüngerem Alter viel mehr chronische Krankheiten bei Menschen mit geistiger Behinderung gibt und auch die chronische Lungenerkrankung tritt hier öfter auf. Und Michael hat hier diese tolle Überblick über die Symptome bei PMS gemacht. Sarah ist, glaube ich, auch da. Sie hat auch dazu beigetragen. Und das zeigt eben die Prävalenz von Symptomen bei PMS. Sie finden das auch in den Richtlinien. Und das basiert auf der Literatur. Aber was hier sehr interessant ist, und Inge hat es auch schon angesprochen, dass als die Untersuchung unter Eltern durchgeführt wurde, dass andere Zahlen dabei rauskamen. In der Literatur sehen wir zum Beispiel 57% von Schlaflosigkeit bei einer Deletion, 55, und in der Umfrage unter Eltern haben wir 57%. Also wir haben gesehen, dass die Literatur andere Zahlen bietet als die Eltern. Deshalb ist es so wichtig, mit den Eltern zu sprechen. Schauen wir uns zum Beispiel Schlaf an. Sie kennen diese Probleme, Einschlafschwierigkeiten, häufiges Aufwachen, unruhiger Schlaf, Inkontinenz, Zähneknirschen. Und Schlafprobleme können auch schon sehr früh beginnen, im Alter von 4 bis 5 Monaten und treten ein ganzes Leben lang auf. Und wir haben heute Morgen schon darüber gehört, wie wichtig Konzentration ist, welche Auswirkungen Schlaf auf die Betroffenen hat, aber natürlich auch, wie wichtig Schlaf für die Eltern ist. Die Schlafhygiene, wie es ja heißt, das ist sehr wichtig. Man braucht einen kühlen Raum, man muss Routinen haben, bevor man ins Bett geht. Und man muss aber auch Faktoren ausschließen können. Also das ist nicht immer ein psychiatrisches Problem, nicht schlafen zu können. Das kann auch einfach ein körperliches Problem sein, was den Schlaf unterbricht zum Beispiel. Und man kann auch manchmal Hilfe suchen in einem Schlaflabor zum Beispiel. kommen wir kurz zur Epilepsie. In 27% der Fälle sehen wir häufig Krampfanfälle und mit zunehmendem Alter häufen sich die Krampfanfälle. Und es gibt auch Absence-Anfälle. Oft merkt man das gar nicht. Das Absence bedeutet, dass das Kind vielleicht zwei Sekunden lang etwas fokussiert und abwesend ist und es passiert schnell, dass man das nicht merkt. Es gibt aber auch längere Krampfanfälle, damit das ist auch alles in den Guidelines, in den Richtlinien und Leitlinien geschrieben. Dann haben wir Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt, zum Beispiel Reflux, wir haben Hypotonie, Probleme beim Schluck und Kauen, wir haben Zahnprobleme, Zähne knirschen, tritt oft aus, das Pika-Syndrom, dass Dinge, nicht essbare Dinge gegessen werden. Dann haben wir bei Kleinkindern oft zyklisches Erbrechen, das kann sehr schlimm sein. Wir haben zum Beispiel Zink-Mangelerscheinungen oder allgemein Mangelerscheinungen, aber bei Zink kann das zu mehr Anfällen oder mehr Hyperaktivität führen. Dann das Lymphödem. Das tritt nur bei der Deletion, in Fällen der Deletion auf. Und manchmal sieht man das, weil sich die Sockenabdrücke oder weil man solche Druckstellen hat. Und da sollte dann unbedingt eine Behandlung gemäß den Richtlinien erfolgen. Bei sensorischen Funktionen, da geht es um Sehen, Hören. Und bei PMS gibt es einen speziellen Phänotyp. Es gibt eine Hyperreaktivität beim Sehen und Hören. Das bedeutet, dass Kinder verzögert reagieren auf etwas Gesagtes oder vielleicht auch ihre Stimme in einem großen Raum nicht hören können, wenn viel Lärm ist. Es gibt auch eine Hyporeaktivität, zum Beispiel sensorisch, wenn sie das Kind berühren, da wird es sehr aggressiv, wenn sie das Kind nur streichen, aber wenn sie fester zupacken, einen festen Griff haben, dann passiert das nicht. Und das ist sehr wichtig, dass man das im Blick hat. Und es gibt natürlich auch sensorische Suche, geringe Schmerzempfindlichkeit, dann gibt es geringe Empfindlichkeit gegenüber Hitze. Und wir schauen uns wieder Luke an. Er reagiert aggressiv manchmal. Und woher kann das herrühren? Nun, Krankheiten bei Menschen mit geistiger Behinderung können sich unterschiedlich darstellen. Und sagen wir, er kratzt sich sehr viel. Das ist ein Erscheinungsbild. Dann haben wir Syndaktylie, dass zwei Finger zusammengewachsen sind. Hier kann sich zum Beispiel ein Pilz zwischen den Zähnen ausbilden. Dann können wir auch eine veränderte Schmerzreaktion haben, die eine schwere Infektion hervorruft. Also es gibt ganz verschiedene Ausprägungen und Krankheitsbilder. Es gibt Symptome, die Sie sofort sehen, zum Beispiel Fieber, blaue Flecken oder Gewichtsverlust. Es gibt aber auch Symptome, die man nicht sehen kann. Und eine Person kann das vielleicht kommunizieren, manchmal aber auch nicht. Und deshalb kann man manchmal nicht richtig darauf reagieren, weil man nichts wissen. Und dann können sich diese somatischen Störungen verschlimmern. Und das kann ein höheres Risiko für Verhaltensauffälligkeiten mit sich bringen. Und verschlimmernde Faktoren können zum Beispiel sein, wenn sich die Tagesbetreuung ändert oder wenn Frauen menstruieren und Stimmungsschwankungen haben oder wenn es eine Hitzewelle gibt. Wir freuen uns alle darüber, dass die Sonne scheint, aber für die Betroffenen bringt das viele Probleme mit sich. Das kann Stimmungsschwankungen mit sich bringen, dass sie weniger essen, dass sie sehr reizbar sind, dass sie Schlafprobleme haben. Und wenn man hier nicht entgegensteuert, dann kann es noch schlimmere Probleme mit sich bringen, zum Beispiel Selbstverletzung oder dass die Kinder oder die Betroffenen sehr aufgeregt sind. Und im schlimmsten Fall braucht man antipsychomatische Medikamente, nur um ein Problem mit der Menstruation zu bekämpfen, zum Beispiel. Das ist der schlimmste Fall. Und die Folgen aus dieser Medikation können auch wieder sehr schlimm sein, wie wir ja schon gehört haben. Starren, Erregung, Unruhe, Schlafstörungen. Man kann das natürlich auch, kann dem allen entgegenwirken. Sagen wir haben die gleiche Situation, wir haben zum Beispiel eine Hitzewelle, aber wir können einen Wärmeplan ausarbeiten. Bei Menstruationsbeschwerden können Sie vielleicht mit oralen Verhütungsmitteln gegensteuern. Und wenn sich die Tagespflege, die Person ändern, dann können Sie das Kind darauf vorbereiten, dass es so eine Veränderung geben werden. Und das ist wirklich, was ich auch schon gesagt habe, dass eine regelmäßige Beratung wichtig ist, dass Sie regelmäßig die Kinder untersuchen lassen. Manchmal ist auch eine geringere Medikation, eine geringere Dosis angezeigt. Wenn es also Schlafprobleme gibt, dann können Sie auch erstmal mit einer geringen Dosis mit Schlafmitteln anfangen und nicht gleich die volle Dosis verabreichen. Und dann, dass Sie vielleicht auch regelmäßig mit den Betreuungspersonen sprechen. Also wirklich jeder Schritt sollte bewertet werden. Das kann sehr schwierig sein. Als Eltern ist es sehr schwierig, ihr Leben, ihre Arbeit und die Pflege miteinander zu vereinbaren. Sie haben natürlich auch ältere Geschwister vielleicht, ältere Familienmitglieder. Oft bekommen sie nicht genügend Unterstützung und die Beziehung steht unter Druck. Und daher sprechen wir vom Burnout von Betreuungspersonen und Pflegenden. Aber auch die Ärzte, die Betreuungspersonen, mit denen sie arbeiten, da stehen Herausforderungen. Oft gibt es ein unzureichendes Verständnis der somatischen oder verhaltensbedingten Probleme. Dann gibt es mangelnde Kenntnis der Symptome. Oder es gibt in der Betreuungseinrichtung häufig wechselnden Personalwechseln. Und das führt oft zu Ohnmacht, Wut, Trauer, Polarisierung oder gegensätzlichen Ideen oder Einstellungen. Und vielleicht kennen Sie das, ist Bilder von dem Elefanten und den 7 blinden Mönchen. Also jeder blinde Mönch schaut sich den Elefant aus einer anderen Perspektive an. Ein blinder Mönch sagt, oh, das ist ein sehr kleines, haariges Tier. Der andere Mönch sagt, nee, das ist doch ein großes Tier. Und man muss, was will ich damit sagen, man muss alle Perspektiven sich anhören und dann muss man das zusammentragen, um ein gemeinsames Wissen aufzubauen. Und man muss ursächliche und schützende Faktoren zu identifizieren. Also was passiert, was ist passiert, was hat geholfen, was hat nicht geholfen. Und man muss das wirklich in allen Domänen machen. Bei der geistigen Gesundheit, beim Verhalten. Und es ist nicht immer nur ein Problem. Ich wünschte, es wäre oft nur eine Herausforderung, aber es sind immer mehrere Dinge, die zusammenspielen, die Betreuungsperson, die Umgebung, andere Faktoren und man muss eben jeden Schritt bewerten und dann umsetzen, zuerst umsetzen und dann bewerten und dann sehen, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert und dann möglicherweise einen neuen Schritt gehen. Was können Sie persönlich also tun? Ich unterstreiche das immer wieder. Bitte, bitte, achten Sie gut auf sich selbst und achten Sie auf den Rest Ihrer Familie. Und ich weiß, Sie wissen das auch, im Flugzeug heißt es immer, holen Sie erst Ihre eigene Maske und helfen Sie dann anderen. Und das ist einfach so. Sie können nur helfen, wenn es Ihnen gut geht. Verwenden Sie eine Checkliste, also zum Beispiel Notfallkarte. Und da geht es darum, dass die Situation des Kindes die aktuelle Situation des Kindes eingeschätzt werden kann. Das kann auch Ärzten helfen. Also man sollte zum Beispiel einmal im Jahr solch eine Untersuchung durchführen und aufgrund der Notfallkarte. Dann gibt es einen Signalisierungsplan. Was bedeutet das? Was können wir tun, wenn das Kind zum Beispiel unruhig ist? Und dann, das wurde auch schon angesprochen, machen Sie zum Beispiel ein Video einmal im Jahr oder mehrmals. Fragen Sie andere Menschen nach Hilfe. Luke hatte eine Hypersensibilität und er hat Probleme beim Hören. Warum? Es war sehr laut in der Umgebung, wie hier zum Beispiel. Er hat die Betreuer wissen, dass sie, wenn sie mit ihm sprechen, nah dran sein finden, dass sie nah dran sein müssen. Zum Beispiel hat er Kopfhörer auf, um besser zu sprechen. Also es passiert einiges. Luke geht es immer besser. Aber das ist natürlich nur ein Moment. Und es geht nicht nur um Luke, es geht hier um alle Personen, die das Phelan-McDermid-Syndrom haben. Und ich hoffe, ich konnte dazu beitragen, dass Sie die beste Lösung für Ihr Kind finden können. Vielen Dank. So we do have some time for more questions. So please feel free to ask both to Inge